Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Folge zum Biomilchmarkt. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts und spreche hierfür heute wieder mit Stefan Scholz. Er ist der Milchmarktexperte bei Naturland. Im ersten Teil sind wir nochmal detaillierter auf Stefan Scholz eingegangen, was seine Arbeit ausmacht, wie sein Werdegang war. Außerdem haben wir uns auch die Entwicklung am Markt angeschaut, warum 2025 so ein gutes Jahr war und warum aktuell der Blick in die Glaskugel so schwierig ist. Falls du den ersten Teil noch nicht angehört hast, hör da auf jeden Fall nochmal rein. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns das Ganze eine Ebene genauer an. Was bedeutet das konkret für dich als Betrieb? Wie entstehen Unterschiede beim Milchpreis? Und welche Rolle spielen hierbei die Molkereien? Stefan, du erstellst ja exklusiv dreimal im Jahr für unsere Betriebe einen Milchpreisvergleich. Der setzt sich aus den verschiedenen Preisen der Molkereien zusammen. Wenn man den jetzt mal anschaut, also den habe ich mir eben vorher natürlich angeguckt, und da ist der Unterschied teilweise bis zu 9 Cent pro Kilo Milch. Wie entstehen solche Unterschiede? Also was kannst du dazu sagen?
Also wir haben von den circa 40 Biomilchmolkereien, die eine Bedeutung haben am Biomilchmarkt, also mal Hofkäsereien oder ganz kleine Spezialkäsereien ausgenommen, roundabout 40, die da aktiv sind, haben wir halt auch große Unterschiede in deren Strukturen, und also Größe und aber auch innere Struktur. Wir haben reine Biomolkereien mit 20, 30 Millionen Liter oder Kilogramm Biomilchverarbeitung. Und wir haben große Molkereistrukturen, Genossenschaften, aber auch Privatmolkereien, die, deren Hauptsegment konventionell ist. Und ich meine, da muss man gar kein Experte sein, dass einem klar ist, dass die unterschiedliche Möglichkeiten haben, sowohl innerhalb der Molkerei als auch im Marktauftritt mit den Gegebenheiten umzugehen. Und es sind schon tendenziell eher die kleineren und die reinen Biomolkereien, die in Krisenzeiten schon Probleme haben, mit den besseren Preisen eben mitzuhalten. Da wird in der Regel kein Geld zurückgehalten.
Aber was sagst du dann zu den Behauptungen, dass die Molkereien ja auch mehr auszahlen könnten?
Ich kenne viele Genossenschaften schon sehr lange und gut. In Genossenschaften werden die Preise zwischen Vorstand und manchmal auch der Aufsichtsrat, Vorstand und Geschäftsleitung verhandelt. Wir haben ja auch Biomilchvertreter, die in solchen Gremien sitzen. Da wird hart gerungen, aber letztendlich nutzt nichts, wenn eine Molkerei einen hohen Preis auszahlt, den sie am Markt nicht erwirtschaften kann und dann die Molkerei am Ende zugrunde geht. Also das muss man immer wieder auch verdeutlichen, das ist so. Und da haben wir eben letztes Jahr diese Unterschiede gehabt. Und dann haben natürlich auch die Molkereien sind gerade in unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Die einen haben vielleicht gerade viel investiert, haben hohe Abschreibungen und können vielleicht nicht den letzten Cent auch noch drauflegen. Und andere haben vielleicht in der Vergangenheit viel investiert und sind in einem, sagen wir mal, nicht in einem Investitionsstau, sondern es läuft gerade gut, die Anlagen sind neu, funktionieren gut, man hat eine gute Verwertung, und dann kann man halt auch mal ein bisschen höher auszahlen. Natürlich sind diese von dir genannten 9 Cent, das ist schon gewaltig, weil da kommen wir von Zeiten, da waren 9 Cent war der rechnerische Biozuschlag. Und dann sind 9 Cent natürlich eigentlich theoretisch dann der konventionelle Preis.
Ja, jetzt ist es ja auch so, was man natürlich dann in dem Vergleich natürlich auch dann oft hört, was bringt mir das überhaupt? Weil viele Bäuerinnen und Bauern haben ja gar nicht die Chance jetzt, haben jetzt nicht die Auswahl zu sagen, ich gehe jetzt zu der Molkerei, sondern da gibt's halt in meiner Region einfach nur die eine, wo ich hingehen kann, wo ich hinliefern kann. Was bringt mir dieser Preisvergleich, den du erstellst, trotzdem?
Ja, das hast du richtig gesagt. Also eine ist es selten, aber in der Regel hast du keine Auswahl von 40. Ein Blick auf die Landkarte, da gibt's eine Molkerei im Süden oder im Südosten, die Milchwerke Berchtesgadener Land zum Beispiel, oder im Südwesten die Schwarzwaldmilch. Und dann schauen wir nach Norden und da ist die Molkerei Ammerland oder die Nordseemilch, die nördlichste Biomolkerei. Deren Lieferanten sind nicht austauschbar. Also da liegen fast 1000 Kilometer dazwischen. Und das ist klar, dass natürlich ein Landwirt immer nur die Alternative hat, zu einer Molkerei im direkten Umfeld zu wechseln. Und es gibt aber selbst da gibt's relativ wenig Wechselbewegungen, weil Landwirte sind sehr molkereitreu in der Regel, wenn es Genossenschaften sind sowieso. Dann gibt es noch Kündigungsfristen, die eingehalten werden müssen. Bei den meisten Molkereien, Genossenschaftsmolkereien, haben wir 2 Jahre Kündigungsfrist. Das heißt, wenn ein Landwirt heute unzufrieden ist mit seinem Preis und kündigt, kann in 2 Jahren die Situation eine komplett andere sein. Und er hat bei einer Molkerei auf einmal unterschrieben, die jetzt vielleicht in einem schlechten Fahrwasser ist. Deswegen würde ich jedem Landwirt empfehlen, schau dir das sehr gut an, bevor du so einen Schritt machst. Es zählt nie der Monatspreis. Der ist nicht entscheidend, sondern es ist der langjährige Durchschnittspreis, der mir sagt, ich bin bei der richtigen oder bei der falschen Molkerei. Du hast gefragt, was bringt es dann? Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man eben dieses Ranking hat, dass man weiß, wo stehe ich denn mit meiner Molkerei zum einen. Und dann mache ich diese Preisvergleiche ja auch dafür, dass unsere Ehrenamtler sich ein bisschen auskennen, dass Landwirte, die in Aufsichtsräten oder Vorständen sitzen, eben diese Markttransparenz haben, um auch offen bei den Preisverhandlungen oder auch einfach nur bei den Gesprächen, die man führt, das auch zu beleuchten.
Okay, apropos Gespräche, da führst du ja, hast du ja am Anfang auch schon aufgeführt, auch Gespräche eben nicht nur mit Molkereien, sondern auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Wie laufen solche Gespräche ab? Kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben?
Ja, ich darf natürlich hier keine Details verraten, aber
nee, klar nicht.
Aber es ist schon so, dass also mit den Partnern, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, also sprich der klassische LEH, diese regelmäßigen Gespräche, wo man sich eben alle 2 Monate trifft, wo man so ein bisschen sich gegenseitig seine Markteinschätzung gibt, Probleme benennt. Aus unserer Sicht, aus deren Sicht, und dann versucht, auch Lösungen zu finden oder zumindest anzudenken, was man denn besser machen kann, damit alle entlang der Wertschöpfungskette zufrieden sind. Und das hört sich jetzt schön an, aber das ist schon auch das Ziel. Und vielleicht muss man einen Schritt zurückgehen und sagen, vor 2 Jahren gab es solche Gespräche noch nicht. Also ich habe durch meinen Wechsel von der Beratung zur Zeichen GmbH habe ich diese Zugänge bekommen. Wir führen diese Gespräche übrigens nicht nur im Milchbereich, sondern auch in den ganzen anderen Produktbereichen. Wir haben bei der Zeichen GmbH Personen, die zum Beispiel nur die Rewe betreuen oder nur Edeka betreuen und nichts anderes machen. Da sieht man, wie umfangreich das ist, diese Gespräche zu führen. Und es sind immer dicke Bretter. Es dauert lang, bis man Vertrauen aufgebaut hat. Aber wir haben auch durchaus Erfolge kleinerer Art. Und mich stimmt es schon optimistisch, dass wir diese Gespräche auch fortsetzen und da immer näher zusammenrücken. Trotzdem gibt es natürlich die Marktmechanismen und die können wir nicht ausschalten.
Durch die Gespräche hast du da ja auch nochmal andere Einblicke. Jetzt so im Volksmund quasi wird ja schnell gesagt, dass der Lebensmitteleinzelhandel der schwarze Peter ist oder ihm wird der schwarze Peter zugeschoben, was das Thema Preis natürlich angeht. Ist es wirklich so? Also ist der Handel wirklich der Haupttreiber, wenn es um den Druck auf den Milchpreis geht?
Ja, ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen ja, weil das ist nicht die ganze Wahrheit. Natürlich sind insbesondere die Discounter mit ihren Billigdauerangeboten in der Regel im konventionellen Bereich. Bio ist dieser Preiskrieg lange nicht so ausgeprägt. Natürlich sind das die Preistreiber und die ziehen auch unsere Biopreise dann immer ein bisschen mit runter. Hatte ich ja vorhin auch erklärt. Trotzdem wäre es zu einfach, aus meiner Sicht zu sagen, das sind die bösen Buben und nur die sind schuld an der Misere. Also es gibt für mich schon noch ganz viele andere Mitakteure, die das für sich vielleicht erstmal gar nicht verstehen würden, warum ich sie auch als Mittäter sozusagen bezeichne. Und es sind unsere Verbraucher und Verbraucherinnen, weil letztendlich entscheiden die im Ladenregal, kaufen sie das billige Produkt oder kaufen sie es nicht. Und also es gibt so viele Informationen, wie Preise entstehen und wie viel eigentlich ein Produkt kosten muss, damit alle entlang der Wertschöpfungskette fair bezahlt werden können. Also Leute sind ja viel im Internet, alle Menschen sind ständig im Internet und da kann man sich auch solche Informationen zusammensuchen. Und wenn man so Verbraucherumfragen glaubt, dann kaufen alle Bio und regional. Die Realität ist halt leider anders. Und es kaufen auch ganz viele billig. Das ist einfach so. Manche haben den Geldbeutel nicht dafür, aber das ist aus meiner Sicht nicht so verteilt, dass es sein müsste, dass man so dauerhaft zu den Billigpreisen greift. Und da haben die Verbraucher und Verbraucherinnen schon eine Mitschuld. Letztendlich entscheiden sie am Regal, was geht und was nicht geht. Und ich möchte dir ein Beispiel nennen an der Stelle, wie man auch versuchen kann, dagegen ein bisschen anzukämpfen. Die Milchwerke Berchtesgadener Land haben eine Kampagne gestartet, letzte Woche, oder vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her, aber ich habe es letzte Woche erst entdeckt. Die haben auf einigen Produkten, vor allen Dingen bei der Butter, haben sie einen Slogan drauf, ich bin meinen Preis wert. Und das ist sozusagen das Gegenmodell. Den Leuten aufzuzeigen, schaut doch mal genau hin. Könnt ihr euch vorstellen, dass bei einem Butterpreis von 99 Cent auch nur einer entlang der Wertschöpfungskette fair bezahlt werden kann?
Ja.
Und da muss man ganz klar sagen, nein, dazu brauche ich kein Experte zu sein.
Ja.
Das kann nicht sein. 99 Cent, da ist irgendjemand gar nicht bezahlt und einer ganz schlecht. Und das verursache ich natürlich mit, wenn ich solche Produkte einkaufe.
Total. Das ist auch nochmal wirklich ein gutes Beispiel und eine gute Kampagne da in die Richtung. Eine gute Idee auf jeden Fall, da nochmal anders aufmerksam zu machen, einfach auf das Thema.
Und es muss gerade eine Molkerei wie die Berchtesgadener Land als starker Markenhersteller muss das auch tun, weil er muss ja die Leute immer wieder mitnehmen und sagen muss, es gibt einen guten Grund, warum ihr unsere Produkte kaufen sollt. Wir zahlen gute Preise aus. Natürlich sind es auch besondere Produkte, kommen aus einer Region, die ein sehr hohes Image hat und so weiter. Aber was ich klasse fand, der Geschäftsführer Bernhard Pointner hat dann vorgerechnet, was man für Milch und Milchprodukte im Jahr mehr ausgeben muss, wenn man statt der Billigprodukte zu den höherpreisigen wie seine greift. Und was glaubst du, auf welchen Preis er da kam?
Gute Frage. Noch nie Gedanken drüber gemacht.
Pro Person im Jahr 60 Euro, wenn man statt billig bei den Milch- und Milchprodukten höherpreisigere Produkte einkauft. Und das können sich die meisten Leute leisten. Du weißt ja wahrscheinlich, wie Deutschland tickt, wenn es ums Einkaufen geht von Lebensmitteln. Und da sind wir einfach schlecht in Deutschland.
Da ist echt noch viel Potenzial nach oben, da ein bisschen mehr Wertschätzung und wie du meintest, auch in den Umfragen dann tatsächlich auch im Wagen zu sehen. Also, dass man nicht nur sagt, ich kaufe Bio, sondern...
Genau, bei den Umfragen sind wir super. Aber
ja, da wollen sie alle immer zeigen, wir sind super und gute Menschen und tun was. Aber es wäre schön, wenn das auch im Einkaufswagen dann nochmal sichtbar wäre. Aber ein total gutes Beispiel, also bei 60 Euro ist ja wirklich nicht viel. Wenn man es auf Jahr rechnet.
Nehmen wir einen Vier-Personen-Haushalt, Familie mit zwei Kindern, hochgerechnet viermal 250 Euro, da kriegst du noch kein neues Handy dafür.
Ja.
Und das muss aber jedes Jahr sein. Das muss jedes Jahr sein.
Und da liegt halt oft dann leider eben noch die, also die Bereitschaft, Geld auszugeben, eher in diese technischen Sachen als jetzt bei den Lebensmitteln.
Genau.
Aber vielleicht ändert sich ja da zukünftig noch so ein bisschen was oder entwickelt sich noch weiter in die Richtung, dass doch mehr, noch mehr Bioprodukte auch im Einkaufswagen landen. Wir haben uns jetzt ja schon viel mit Deutschland beschäftigt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Blick nach Österreich wagen. Ein Großteil der Naturland-Mitglieder sind in Österreich eben Milchviehbetriebe. Und da gibt's so zwei Perspektiven auf diese Situation. Einmal die der deutschen Betriebe, die so ein bisschen warnen vor Importen aus Österreich. Und auf der anderen Seite die österreichischen Betriebe, die von einer Zwangsmitgliedschaft sprechen. Dazwischen, das muss man auch nochmal betonen, gibt's natürlich auch eine leise Mehrheit, die einfach zufrieden ist mit der Situation. Wie bewertest du die Situation? Du hast ja am Anfang auch schon vom Selbstversorgungsgrad gesprochen, der bei 80% im Schnitt liegt im Biobereich. Mhm. Muss man in dem Kontext wahrscheinlich auch einfach nochmal betrachten.
Genau, das ist der Hintergrund. Also wir kommen aus einer Zeit 2020, 2021, da waren die Exporte nach Deutschland im Biomilchbereich größer als heute. Die Exporte aus Österreich nach Deutschland sind zum Teil zurückgegangen gewesen. Am stärksten sind sie zurückgegangen aus Dänemark. Dänemark exportiert heute wesentlich weniger Biomilch nach Deutschland. In Dänemark haben wir ganz wenig Naturlandbetriebe. Und in Österreich haben wir Betriebe deswegen aufgeschaltet, weil diese Molkereien, mit denen wir da zusammenarbeiten, eben schon Bioprodukte im deutschen Markt hatten, immer schon. Und gesagt haben, der deutsche Handel verlangt Naturland. Also müssen wir, um unseren Bauern den Absatz zu sichern, die Naturlandzertifizierung anstreben und, so, und das sowohl für die Bauern als auch für die Molkerei. Und einige haben das vorausschauend dann auch etwas umfangreicher gemacht, mit Blick in die Zukunft. Und ich würde sagen, diese beiden. Also die Angst der deutschen Bauern vor den Importen findet in der Realität nicht die Entsprechung. Das ist nicht so. Wir haben es immer nur für Produkte gemacht, die eben schon da waren. Und wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir in Deutschland keine Betriebe umgestellt kriegen, dann sind wir doch froh, dass wir den Markt weiter bedienen können. Wir überschwemmen ihn nicht mit Produkten, sondern wir schauen, dass der Handel immer was hat, dass er verkaufen kann, weil die Folge wäre, wenn wir es nicht bedienen können mit Naturlandprodukten, dass wir eine Rückentwicklung hätten, dass der Handel sagt, dann machen wir das Zeichen wieder runter. Und da hat keiner was davon.
Ja.
Weil mit dem Naturlandzeichen sind wir schon auch haben wir auch unsere Position gegenüber dem Handel schon auch ein bisschen verbessern können. Vorher ist die Milch halt einfach nur dahin gegangen als EU-Bio, obwohl sie von Betrieben kam, die eine Naturlandzertifizierung hatten. Also in Deutschland jetzt.
Und was sagst du dann zu dem Punkt, wenn österreichische Betriebe von einer Zwangsmitgliedschaft sprechen?
Ich kenne diese Stimmen. Es sind wirklich nur sehr, sehr wenige. Da ist immer wichtig, dass man in die Kommunikation geht und das erklärt. Die meisten verstehen es, wenn man ihnen die ganzen Zusammenhänge erläutert. Einige wollen es nicht verstehen. Bis zum Ende, ist es dann auch irgendwann schwierig. Also ich bin ja auch kein Missionar, sondern ich versuche es eben zu erklären, warum wir es machen und wie die Zusammenhänge sind. Und für die meisten ist es dann so, dass sie sagen, uns ist das Wichtigste, dass unsere Biomilch an irgendeinem Marktplatz etabliert ist. Und wenn der eben Deutschland ist, dann müssen wir das machen.
Aber ist es wirklich so? Weil du meintest ja jetzt gerade auch, dass die Exporte jetzt von Österreich nach Deutschland runtergegangen sind. Wird dann Naturland, also die Naturland-Milchprodukte aus Österreich, dann auch im österreichischen Handel verkauft? Oder?
Nee, vielleicht muss ich nochmal eine kleine Korrektur machen. Also die Importe nach Deutschland sind insgesamt zurückgegangen. Die aus Österreich sind relativ stabil gewesen. Und wir sehen jetzt, die letzte Zahl, die ich von der Army da jetzt gesehen habe, war, dass 2025 das wieder etwas angestiegen ist, in der Größenordnung von ungefähr 40 Millionen Liter. Sind im Gesamtmarkt 3%. Und das ist genau das, was wir brauchen, um den Markt zu bedienen. Insofern war das eine richtige Entscheidung. Und wie gesagt, es wird kein deutscher Verarbeiter deswegen aus dem Markt gedrängt. Verdrängungsmechanismen gibt es immer. Die gibt es innerhalb von Deutschland, die gibt es innerhalb von Österreich, die gibt es zwischen Deutschland und Österreich. Das ist ein ganz normales Marktgeschehen in einer freien Marktwirtschaft. Und da können wir uns ja auch nicht einmischen. Wir versuchen es ein bisschen mitzusteuern, eben über die Gespräche mit dem Handel. Aber und wir wissen, was wir da tun. Das müssen die Bauern uns einfach auch vertrauen, dass wir genug Kompetenz haben, dass wir da richtig unterwegs sind.
Aber dann werden auch Naturlandmilchprodukte aus Österreich im österreichischen Handel verkauft oder nicht?
Da sind wir gerade dabei, das zu entwickeln.
Okay.
Das war auch immer das Ziel von Anfang an, ist aber nicht ganz einfach, weil der österreichische Markt auch ein bisschen anders tickt als der deutsche. Die Österreicher kaufen ja keine deutschen Produkte ein, das mögen die gar nicht. Also österreichische Herkunft ist da oberstes Prinzip bei den österreichischen Verbrauchern und Verbraucherinnen. Und das Naturlandzeichen ist natürlich erstmal nicht bekannt in Österreich. Und das muss man bekannt machen. Und es sind aber erste Anfänge da, dass wir auch mit Produkten, die in Österreich mit Naturland-Label produziert werden, dann auch dort in den Markt kommen und es langsam entwickeln. Das ist immer das Ziel gewesen. Und die Bauern sollen sich ja auch wiedererkennen in Österreich.
Das klingt doch sehr gut. Der Biomilchpreis in Österreich liegt ja etwas unter dem Milchpreis in Deutschland. Die Naturland-Betriebe in Österreich bekommen aber einen Zuschlag. Warum?
Ja, wir haben es im Prinzip eingefordert bei den Molkereien. Als wir angefangen haben, haben gesagt, wir wollen, also die österreichischen Bauern, die eine Naturlandzertifizierung bekommen, haben höhere Kosten als ihre EU-Bio- oder Bio-Austria-Kollegen und Kolleginnen. Und die müssen abgegolten werden. Und daher kam dieses Zuschlagssystem. Es ist nicht bei jeder Molkerei gleich, aber das Ziel war immer, so sind wir gestartet, dass die Naturlandbauern in Österreich in etwa den gleichen Durchschnittspreis bekommen wie in Deutschland, sodass es eben nicht zu diesen Marktverwerfungen aufgrund von niedrigeren Produktionspreisen kommt. Und das funktioniert größtenteils. Es kann natürlich, auch da können wir das natürlich nicht exakt steuern, weil jede Molkerei muss natürlich auch ihr Geld weiter in Österreich verdienen. In Österreich sind in der Tat die Biomilchpreise immer niedriger als in Deutschland. Und in unserer Marktpreisübersicht, stelle ich ja auch dar, was die österreichischen Bauern bekommen. Und es ist zumindest mehr, deutlich spürbar mehr als die EU-Biopreise in Österreich.
Also profitieren dahingehend die Betriebe auch von der Naturland-Mitgliedschaft?
Sie haben zumindest den finanziellen Ausgleich für die Mehrkosten, den haben Sie drin, da bin ich sicher. Und Sie profitieren insofern davon, dass Sie einfach ihr Rohstoff am Markt etabliert ist. Das ist eigentlich die Hauptkrux.
Jetzt der Gesamtmarkt nochmal, also die Zukunft einfach. Die Nachfrage nach Bio ist aktuell ja stabil. Du meintest auch eben im letzten halben Jahr eben auch gestiegen, was ja auch mitverantwortlich für die Preise dann auch war. Aber viele fragen sich natürlich, wie sieht die Zukunft dahingehend aus, also der Biomilchproduktion. Also gerade wenn man jetzt den Blick auch auf pflanzliche Alternativen wie Hafer- oder Sojadrinks blickt, stellt es eine größere Konkurrenz dar? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, die Milchalternativen haben natürlich eine Dynamik gehabt in den letzten Jahren. Und ich glaube, 2/3 der Milchalternativgetränke, also sprich in erster Linie Hafer- und Sojadrinks, Mandeldrinks, die drei, die sind zu 2/3 sind die Bio. Also ganz andere Situation als im allgemeinen Milchmarkt, wo der Bioanteil bei irgendwie 7% liegt oder so. Und da sind 2/3 sind biozertifiziert. Also das ist mal die eine Besonderheit. Und natürlich beobachten wir das und auch die Verarbeiter beschäftigen sich stark damit. Wie geht man damit um? Mhm. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man mischt mit. Das machen auch einige Molkereien, sind eingestiegen in die Haferproduktion. Beispiel Schwarzwaldmilch, die quasi Hafer von ihren Landwirten, die Milch liefern, kauft und aus diesem Hafer Hafermilch produziert. Insofern haben die Bauern da eine kleine Nebenschiene gefunden, wo sie auch einen Absatz haben und könnte sagen Kompensationsgeschäft. Ja. Man muss es aber auch richtig einordnen. Also die Milchalternativen haben im Bio-Bereich eine Gesamtmenge von, ich glaube, also die letzte Zahl, die ich gefunden habe, war von 2024. Vielleicht liegen wir jetzt bei irgendwie 280, 290 Millionen Kilogramm verkaufte Bio-Milchalternativgetränke. Das ist eine Größenordnung in etwa wie die Haarmilch, die Bio-Haarmilch, die in Deutschland verkauft wird. Also mag für den einen viel sein. Ich würde sagen, es ist nur die Menge von der Haarmilch. Es ist jetzt nicht so, dass die uns so richtig ans Wasser fährt. Die Dynamik hat ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren. Es sind immer so große Steigerungsraten drin. Es hat sich ein bisschen beruhigt, könnte man sagen. Und die Aufgabe für die Molkereien liegt eben auch dann darin, einfach immer wieder den Wert der Milchprodukte anzupreisen und zu sagen, das andere, also ja. Da muss ja das Produkt nicht abwerten, aber wenn man ganz ehrlich ist, da ist Hafer drin und Wasser.
Ja, total.
Im Haferdrink. Und in der Milch ist deutlich mehr drin und vor allen Dingen macht die Milch auch was auf der Fläche. Also die Kulturlandschaft und insbesondere bei eben im Bio-Bereich die nachhaltige Landwirtschaft mit all ihren Aspekten, die verkauft man ja mit der Milch mit. Und das muss rausgestellt werden. Es bleibt die Aufgabe auch für uns. Wir müssen das auch immer wieder mit argumentieren, warum wir wollen, dass Biomilchprodukte verkauft werden.
Total. Da ist Marketing einfach ein Riesenpunkt, den man da nie außer Acht lassen sollte. Zum Schluss will ich mit dir noch über den Orientierungspreis Milch sprechen. Erstmal, was ist das und wie ist hier der aktuelle Stand? Wie sind die Entwicklungen?
Also der Orientierungspreis ist im Prinzip das, was auch im Wort steckt. Er soll Orientierung geben erstmal. Das ist das Wichtigste. Den Orientierungspreis gibt es jetzt seit 3 Jahren. Mhm. Ich habe das in Zusammenarbeit mit Bioland angefangen. Mittlerweile machen es die Beraterkollegen von Naturland, die den gemeinsam mit den Bioland-Kollegen und Kolleginnen berechnen jedes Jahr. Und zwar auf Vollkostenbasis. Das kann im Prinzip sich auch jeder Landwirt bei den Beraterkolleginnen erklären lassen, wenn er es möchte, wie der entstanden ist. Okay. Und es gibt ja noch eine andere Institution, die den Vollkostenpreis berechnet. Das ist dieser Milchmarkerindex. Der lag immer im gleichen Bereich wie der von den Verbänden. Also mittlerweile macht der Bioland, Naturland und auch Demeter mit bei der Berechnung. Dieses Jahr war der MMI, also der Milchmarkerindex, der da ausgerechnet wurde von der Agraropposition, nenne ich sie jetzt mal, der lag etwas höher als der von den Verbänden ausgerechnete. Wir kamen auf 70 Cent. kaum Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr. Einige Kostenpunkte sind höher gewesen, andere sind wieder etwas niedriger gewesen. Also da gibt es ja immer Verschiebungen von Jahr zu Jahr. Futtermittelpreise schwanken, Stallbaukosten schwanken, Dieselpreis schwankt etc. Da gibt's, ja. Da kommen die Veränderungen her. Und die 70 Cent sind eben die Orientierung. Das ist das, was wir immer so im Hinterkopf haben müssen, wenn wir über Preise sprechen, vor allen Dingen eben auch, da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Handel. Und das habe ich habe den unseren Gesprächspartner beim Handel das auch mal erklärt, wie wir das machen und warum wir das machen. Mhm. Es ist eine Orientierung, eine Zielgröße, wo wir hinwollen. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, jetzt haben wir letztes Jahr, was habe ich gesagt, 66,5 plus Nachzahlung gehabt. Da waren wir fast dran am Orientierungspreis. Und dann kommt ein Bauer zu mir und sagt, na ja, die 2 Cent hätte da ja auch noch einfordern können, oder? sage ich, nee, weil der Marktmechanismus ja nicht auszuschalten ist, nur weil wir den Preis berechnen. Wir berechnen den Preis, um uns zu justieren und zu sagen, wie nah sind wir da dran? Was müssen wir noch tun? Wie kommen wir da hin? Aber ich kann ja nicht sagen, wenn der konventionelle Preis um 20 Cent abstürzt, kann ich sagen, und wir heben unseren um 5 an, oder? Dann verkaufen wir nichts mehr. Dann verkaufen wir am Ende nichts mehr und dann hilft uns das Ganze gar nicht, sondern es ist wirklich eine Einordnung. Und die Frage ist ja am Ende ja auch, ist das ist ein Durchschnittspreis, der berechnet ist auf Vollkostenbasis von dem, was bekannt ist, was Sachen kosten, was Dinge kosten in der Produktion. Aber es ist nicht die Realität von jedem Landwirt.
Ja.
Die Realität des Landwirtes ist ein bisschen eine andere. Und da kann es sein, dass für einen Landwirt die 70 vielleicht nicht reichen, weil er eine ungünstige Struktur hat, weil er klein ist. Warum auch immer, es können auch kleine Landwirte für weniger Geld produzieren. Und die Bauernrealität liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 60 und 75. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass bei einem Preis von 65, 66, 67 Cent der Großteil unserer Landwirte mit dem Preis auch zufrieden ist. Ich höre da auch relativ wenig Kritik, sondern und die meisten wissen ja auch, dass es am Markt erzielt werden muss, dieser Preis, und dass man sich das zwar wünschen kann, aber dass man nicht sagen kann, schnipp,
ja.
Wenn die Molkerei X jetzt bei den Verhandlungen sagt, aber wir müssen einen Orientierungspreis oder wir wollen einen Orientierungspreis auszahlen, der liegt bei 70 Cent, wir brauchen auf das Produkt Milch 5 Cent mehr, damit es geht, und dann sagt der Händler, naja, die andere Molkerei hat es billiger angeboten.
Ja, genau. Also das muss man natürlich auch mitdenken, dass es nicht so einfach ist.
Dann verlagert sich's und dann kommt der billigste Anbieter dran. Und es wird immer Molkereien geben, die auch mal ein bisschen günstiger als andere anbieten. Und die machen das letztendlich aus, wie welcher Preis dann am Ende rauskommt.
Aber das heißt, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, nochmal zum Verständnis, du gehst schon mit diesem Orientierungspreis eben auf die Molkereien und auf den LEH zu, dass die das einordnen können. Wie du meintest, man kann jetzt nicht auf Biegen und Erbrechen den Preis durchdrücken, weil das hat dann auch wieder Nachteile, aber dass sie zumindest diesen Orientierungspreis kennen und wissen, dass man sich dem eigentlich langfristig annähern sollte.
Bei mir steht der wie quasi an der Wand geschrieben, immer ganz groß, okay. Ich weiß das. Und dort, wo es Sinn macht, nehme ich das auch ins Gespräch mit rein. Wenn ich darüber immer sprechen würde, dann wird es die Händler irgendwann langweilen und sagen, das hast du mir jetzt schon 10-mal erzählt. Also man muss es immer so ein bisschen vorsichtig einsetzen, um es auch nicht zu überzustrapazieren, weil am Ende, wie gesagt, gibt es Marktmechanismen, die können wir nicht aushebeln. Und wir verhandeln ja keine Preise von Naturland, sondern am Ende sind es die Verarbeiter, die Molkeristen. Das ist ein Scheißjob, sage ich jetzt mal so salopp, da beneide ich keinen drum, dass er das machen muss. Milch zu verkaufen oder Milchprodukte zu verkaufen, ist richtig hartes Geschäft. Mhm. Es macht sich aber keiner das einfach und sagt, naja, haus weiter, dann tun wir halt den Bauernpreis senken. Ich glaube, den Vorwurf, den darf man wirklich nicht machen.
Ja, genau. Okay, danke dir, Stefan. Das wäre es jetzt auch soweit. Ich glaube, wir sind im Schweinsgalopp. Nee, Spaß, passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber wir haben jetzt alle
Kuhgalopp.
Themen. Ja, genau, Kuhgalopp, gutes Wort. Wir sind im Kuhgalopp hier durch alle relevanten Punkte durchgegangen. Es war wirklich eine sehr spannende Folge und auch sehr spannend, einfach mal in den Milchmarkt und deinen Arbeitsbereich einzutauchen, mit dem ich sonst ja auch nicht so viel zu tun habe. Genau, danke dir erstmal.
Mir hat es auch Spaß gemacht und vielleicht sollten wir das einfach in einem regelmäßigen Turnus wiederholen.
Können wir gerne machen. Gibt es jetzt noch was, das dich am Thema Milchmarkt ganz konkret interessiert? Dann schreib es uns gerne an podcast@naturland-beratung.de oder auch gerne hier direkt in den Kommentaren. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.